Ciao tifosi, giro sto lentamente ma inesorabilmente prendendo velocità. Dopo aver giocato con la polvere sulle strade bianche nella Toscana la scorsa settimana, i nostri gladiatori si dirigono verso le montagne, dove si forgeranno i grandi distacchi. Saliamo dunque sull'autobus eccezionalmente rosa, sotto il quale ancora si intravedono scaglie della vecchia vernice gialla, con il motore Lancia che abbiamo adattato all'aria di montagna. Durante il viaggio lasciamo di nuovo la terra promessa per la Slovenia, ma prima ci riforniamo delle migliori delizie. A Modena, durante una pausa pipì, saccheggiamo il bel negozio all'angolo. Tigelle, cassette di aceto balsamico, lambrusco e prosciutto. In Veneto, un carabiniere in moto ci porge bigoli in salsa e fragolette. Buonissimi. Paolo ha persino ottenuto una patente speciale dal Ministero della Dolce Vita per permetterci di viaggiare con un freezer pieno di spaghetti ice senza restare sospetti. Quindi forza, lasciate i vostri brutti caschi da cronometro, cari gladiatori. Si parte!
Dankeschön. Laura und Julius, wieder Co-Produktion. Besenwagenhörer Julius hat bei seiner Freundin Laura hier dieses, ja, jetzt mal so richtig italienische Intro reingeholt, weil hier verstehe auch ich wenig. Die anderen habe ich immer verstanden, aber saugeil. Sie hat Spaß dabei gehabt. Grazie. Girofolge Nummer 2. Mein Name ist Bastian Marx.
Paul Voss ist meiner.
Und meiner ist Andi Stauff.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von.
Ja, auch für das Speziale Numero Due ist wieder Blackroll als Sponsor mit am Start. Und ja, wir haben es in der Folge auch angerissen. Viele Teams statten ihre Fahrer wirklich mit Bettzeug und so weiter aus für besseren Komfort und Erholung. Da gibt es natürlich von Blackroll ganz klassisch das Recovery Pillow und auch die Recovery Blanket, gerade jetzt in der Sommer Edition, gibt es im Set, kann man mal auschecken. Ich habe mein Kissen eigentlich immer überall dabei. Und ja, jetzt Paul, nochmal die Frage an dich. Wie sieht denn so ein klassisches Recovery-Programm von dir aus nach dem Training oder nach einem Rennen?
Ja, also tatsächlich jeden Tag die Compression Boots. Also mit denen reise ich auch, weil man die ja sehr gut in so einen schönen Turnbeutel verpacken kann. Dann entweder mache ich danach die Fascia Gun, also die Massagepistole, oder ich gehe quasi auf das OG-Produkt von Blackwool, auf die Faszienrolle. Rolle dann nochmal gerade auch meine Seite aus, vom Oberschenkel, ich weiß nicht, wie man die nennt, aber das ist immer so ein Problempunkt. Ja, und danach dann, wie gesagt, nochmal die Massagepistole ansetzen. Ja, aber ich habe da eigentlich so diese Reihenfolge jeden Tag, ja.
Also das volle Programm hat Paul Voss immer am Start. Ja, der Klassiker, die Faszienrolle, muss ich sagen, leider bei mir erst zu spät, zu sehr geschätzt, aber auf jeden Fall auch, was man sehr gut empfehlen kann und dann auch erst merkt, wenn man es nicht benutzt hat. Also das war so ein, das ist so typisch, ne? Manche Sachen weiß man erst zu schätzen, wenn man sie mal gemacht hat. Und auch wenn man vorher denkt, ja, ist doch, ich habe doch gar keine Probleme, damit geht es einfach besser.
Ja, man merkt, dass man Probleme hatte, wenn man sie einmal kurz rauflegt und es höllisch weh tut, dann weiß man, dass da Arbeit vor einem liegt.
Ja, das kann ich bestätigen, aber dann tut es umso besser. Und ja, check die Blackroll-Produkte doch mal aus, denn mit dem Code Besenwagen15 gibt es nochmal 15% Rabatt auf alle Produkte, außer die Sale-Produkte. Und wie gesagt, gerne mal das Bettzeug, würde ich das mal sagen, auschecken. Kann man beides nämlich auch sehr gut mitnehmen. Und für alle, die oft unterwegs sind und schon die Erfahrung gemacht haben, dass Bettzeug in Hotels nicht immer das Beste ist, lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, auch da gibt es schöne Verpackungen zum Reisen, kleines Packvolumen und checkt einfach mal aus, blackroll.de. Und mit zweifacher Geschwindigkeit gerade gehört, habe ich zwei Wörter
Ey,
verstanden,
brutal, ne?
beziehungsweise drei, Prosciutto und Spaghetti-Eis.
Beides zusammen, oder wie?
Spaghetti-Eis ein Wort oder zwei, Paul?
Ist es jetzt ein Prosciutto-Spaghetti-Eis?
Nee, das war irgendwie noch was anderes mit einer Soße,
Nee,
glaube ich.
aber es kommt mir eine Idee. Spaghetti-Eis und dann quasi, was wäre der Prosciutto in einer süßen Form? So als, weil man kann ja auch Spaghetti mit Prosciutto essen.
So,
Könnte man rein
kennst du
theoretisch.
diesen Schweinespeck?
Ja, aber der auf, ich war auf Eis.
Gestern Spaghetti-Eis essen und da gab es auf jeden Fall ein Carbonara-Spaghetti-Eis auch.
Ey.
Da ist ja Speck zumindest normalerweise mit drin. Das war da mit Nüssen.
Also alle, die uns hier zuhören und einen Eisladen haben, also ich weiß, man probiert ja aus, aber ich finde, man sollte es einfach beim Spaghetti-Eis belassen. Man muss jetzt nicht noch Carbonara und so einen Quatsch anfangen, sondern es gibt Bananensplit, Spaghetti-Eis, gibt so deutsche Traditionen. Und ich finde, sollte man jetzt nicht unbedingt rausgehen aus dieser Riege, sondern einfach dabei belassen. Verfeinert euer Spaghetti-Eis, macht es zum Besten der Welt, anstatt Carbonara noch auf die Karte zu setzen.
Ja, schließe mich an. Ja, Leute, Montag früh. Ich habe zumindest jetzt schon mal 4 Voicemails eingeholt, die wir hier gleich mit reinnehmen können von Contendern nach einer sehr, sehr harten Etappe gestern. Und wir hören da vielleicht auch öfter schon raus, die Jungs werden jetzt auch so langsam müde. Also gewisse Müdigkeit ist da im Feld zu verspüren nach der ersten vollen Giro-Woche jetzt so. Es ist krass, weil so diesen Grand Tour-Modus, den nimmt man ja dann immer erst wieder ein, wenn so eine Grand Tour da ist. Und es sind noch 2 Wochen jetzt. Es ist ja schon echt viel passiert bis hierhin.
Ja, vor allem auch schon 9 Etappen, ne? Also diesmal ist der Giro ja an einem Freitag gestartet. Klar, wir hatten jetzt einen Ruhetag, aber ich glaube, der war für die Fahrer auch stressig mit der Reise und nicht so ein echter Ruhetag. Und es war auch, glaube ich, nicht einfach so. Ne? Die ersten Tage in Albanien waren intensiv. Danach gab es zwar so ein bisschen Sprintetappen, aber die eine, die dann letzten Donnerstag auch neutralisiert wurde, war, glaube ich, auch jetzt keine Erholungsfahrt. Und gestern dann das Finale jetzt so der ersten großen Woche hat, glaube ich, auch ein paar Körner gekostet.
Ja, was mir da irgendwie auch noch eingefallen ist, ist ja, dass ja früher waren die Etappen, also die Etappen nach den Etappen ja quasi auch schon nervig, ne? Also gerade beim Giro gibt es so ein paar Rundfahrten, wo du so prädestiniert ist, lange Transfers hast. Aber dadurch, dass die Geschwindigkeit jetzt einfach noch viel höher geworden ist, das heißt, du irgendwie auch eh schon mehr im Arsch bist als vielleicht sogar früher, frage ich mich, ob man jetzt noch, also ob sich das so viel mehr aufstaut, weißt du, was ich meine? So gerade beim Giro, dass du viel früher eigentlich schon an einem Punkt bist, wo du komplett Tüten zu bist eigentlich, als jetzt vielleicht vor 10 Jahren noch der Fall war. Ist einfach nur so eine Theorie. Vielleicht ist es auch nicht so, weil besseres Fueling jetzt. Mhm. Aber dieser ganze Reisestress noch drumherum war ja früher schon sackig.
Also so ein paar die dritte Woche Upgrades jetzt vielleicht noch härter. Sind ja in den letzten Jahren passiert. Jetzt nicht nur gibt es mehr Kohlenhydrat für die Fahrer, sondern ja, sehr viele Teams haben ihre Infrastruktur so weit ausgebaut, dass teilweise ne, Bettwäsche bis zu Matratzen komplett über die 3 Wochen mitreisen, damit die Fahrer halt besser schlafen.
Und ist es mittlerweile überall so?
Ja, nicht alle Teams, aber schon ein paar machen das. Da ist auf jeden Fall ein bisschen mehr Komfort, denke ich mal, für die Fahrer drin. Und auch alleine das ganze Essen. Also früher war man ja eher vom Hotel oder von der Unterkunft abhängig, wie gut das Essen dann ist. Ich glaube, jetzt beim Giro haben eigentlich alle Teams einen Koch dabei oder wenn nicht sogar einen ganzen Kitchen Truck. Da kann man schon sagen, dass sie da deutlich besser versorgt sind als noch vor ein paar Jahren. Und ich weiß das auch von ein paar Fahrern, die wir vertreten, dass ja bis in die letzte Woche rein eigentlich dann wieder Bestleistungen der ganzen Rundfahrt gefahren werden. Also ich glaube, die erholen sich schon eigentlich ein bisschen besser. Wahrscheinlich hauptsächlich durch das Fueling während der Etappe, aber auch so vorher, nachher, glaube ich, geht es denen heute ein bisschen besser als uns damals.
Ja. Recovery Boots.
Dahingehend immer so ein Ding, ich weiß nicht, Welt, da bist du ja auch ein paar Mal gefahren, wir sind ja auch eine zusammengefahren, von der ich nicht weiß, dass wir zusammengefahren sind, aber Welt, España war immer der gleiche Salat. Kannst du dich noch daran erinnern? Jeden Tag, egal in welchem Hotel, egal in welcher Region in Spanien, gab immer einen Spargelsalat. Also mit so einem Spargel, der einfach nicht geil war, auf so ein paar Salatblättern.
Also ich hatte bei der Welt immer Salatverbot. Ich weiß noch so, die ersten Tage stand ich am Buffet und da kam der italienische sportliche Leiter und hat mir direkt auf die Finger gehauen, als ich mir da nicht direkt einen Teller Pasta gemacht habe. Das waren so damals die Nutrition Hacks, einfach erstmal die Kohlenhydrate
auf die Finger hauen.
Und wenn am Ende noch irgendwie ein bisschen Platz übrig ist, dann vielleicht nochmal ein Salat, aber eigentlich war der sportliche Leiter der Ansicht, das gehört nicht in den nächsten 3 Wochen auf den Speiseplan.
Early Adapter.
Ja.
Das ist krass so, ne?
Ich meine, hat ja vollkommen recht auch, ne? Wenn du dir jetzt erstmal so die klassische Vorspeise, so ein gemischter Salat, macht ja auch eigentlich gar keinen Sinn, weil da braucht der Magen ja auch ein bisschen länger für. Deswegen nicht nur Robert Lewandowski, der Fußballer, fängt ja mit dem Nachtisch an, sondern im Endeffekt machst du das als Radfahrer heute auch, ne? Also erstmal die Carbs rein und dann irgendwie auffüllen.
Servus zusammen, hier ist der Kim Heiduk vom Team Ineos. Am Abend nach der Strade-Etappe, morgen erster Ruhetag, richtiger Ruhetag, erste Woche geschafft und gute Woche für uns, glaube ich. Unsere GC-Fahrer sehen richtig stark aus. Timen geht es auch immer besser. Egan richtig stark bei der Bergankunft und hat gezeigt, ich glaube, muss nicht erzählen, was er für ein Champion ist. So kann sich das grob vorstellen, nachdem er die Tour gewonnen hat, den Giro. Aber immer wieder beeindruckend, vor allem nach dem Crash einfach auf dem Level zu sein, einfach sehr speziell mit ihm im Team zu sein und auch mit ihm hier zu sein. Und auf jeden Fall richtig, richtig stark von ihm und dem ganzen Team. Ja, und Wetter war eigentlich mehr oder weniger gut. Nicht gut für den Giro, glaube ich, auch wenn es mein erster ist. Hatten wir bis jetzt echt Glück, bis auf eine Etappe, die Napoli-Etappe, wo es leider auch einen schweren Massensturz gab und viele, viele Fahrer gecrashed sind. Einfach, es war so schmierig an der Stelle und irgendwie gefühlt hat man die Bremse nur angeguckt und schon ist man gerutscht und hat auch einige Leute da sehr schwer erwischt, so wie Juri. Aber wir sind da mehr oder weniger gut durchgekommen. Brandon hat es leicht erwischt, aber nicht wirklich verletzt. Und sind froh, dass die Etappe fürs GC neutralisiert haben, weil das, was danach kam, also das wäre auch im Trockenen richtig, richtig kriminell gewesen, kann man schon fast sagen. Aber im Nassen halt nochmal deutlich schlimmer. Und ja, ansonsten läuft es gut für uns. Gestern war richtig stabiler Tag mit, weiß ich, wie lange es gedauert hat, bis die Spitzengruppe gegangen ist und heute natürlich das Highlight der Woche oder je nachdem für wen. Aber wir hatten das eigentlich als positives Ziel uns gesteckt, hier gut zu fahren, weil wir einfach die Mannschaft haben und Egan richtig Bock hatte auf die Etappe und ich glaube, das macht dann auch einen Unterschied, ob der Leader eher Angst hat oder motiviert ist und ich glaube, wir haben das heute richtig, richtig gut gemacht und kurzzeitig oder sehr lange vielleicht auch nach mehr aus. Am Ende ein bisschen schade, dass es nicht zu mehr gereicht hat, aber wir sind alle hoch motiviert und haben richtig Bock und freuen uns auf die nächste Woche. So viel dazu und bis zum nächsten Ruhetag. Ciao, ciao.
Wenn ich mir überlege, so, ich habe ja echt so ein paar Radsportbiografien gelesen und das ist alles schon irgendwie so ein paar Jahre her und die sind natürlich auch alle schon so ein bisschen älter, aber wie oft man, wenn man jetzt drüber nachdenkt, wie oft man da gelesen hat, wie die Leute dann irgendwie bei der Tour de France in die Hotels einchecken und eigentlich immer, jeder dieser Profis hat das dann geschrieben, dass immer so eine gewisse Angst da war, was die zu essen bekommen abends.
Es war immer klar, und was kam.
Das ist halt immer so total verkochte Nudeln. Ja.
Und sehr trockenes Hühnchen. Und wenn französische und deutsche Teams in einem Hotel waren, dann kannst du davon ausgehen, dass wir unsere Vorspeise noch nicht hatten, als die Franzosen Richtung Zimmer gegangen sind. Also ja. Ich hoffe, das hat sich geändert. Aber ja, kommen wir zum Giro.
Fangen wir in Napoli an, ne? Und wir haben es eben schon mal besprochen, so als allererstes müssen wir. Wir haben kein wirkliches Update über unseren Freund Juri Hollmann, der uns letzte Woche nämlich noch eine schöne Sprachnachricht hier geschickt hat. Mir aber dann tatsächlich auf mehrere Nachfragen. Ich habe nach dieser Napoli-Etappe, und da wusste ich noch nicht, dass es Juri relativ schlimm erwischt hat, habe ich eigentlich allen, die ich kenne, direkt geschrieben, ob sie heile geblieben sind. Und es kam auch von allen direkt eigentlich zurück, so dass sie, also die jetzt hier im Podcast auch schon vorkamen, sind eigentlich alle auf dem Rad geblieben. Keiner ist gestürzt davon, bis auf Juri. Der liegt aber, soweit wir wissen, immer noch im Krankenhaus und dem geht es auf jeden Fall noch nicht so gut.
Genau, da, also der ist in Herrenthals, wurde direkt ausgeflogen, das Krankenhaus, was wir auch schon mehrmals hier erwähnt haben. Und gute Besserung und ja.
Wir geben sofort Bescheid, wenn wir irgendwas genaueres wissen. Also besteht jetzt wohl keine Lebensgefahr, aber ist auf jeden Fall jetzt nicht der einfachste Zustand
gerade. Ja, es ist auf jeden Fall nicht so etwas, was man mit drei Stichen wieder zusammenflicken kann. Ne?
Oder einer Eisenplatte.
Ja, wir drücken die Daumen. Gute Besserung an Juri. Das macht dann schon, macht immer betroffen, wenn man so einen schweren Sturz sehen muss. Und gerade wenn man dann noch irgendwie einen persönlichen Kontakt hat natürlich. War eine strange Etappe.
Bevor wir da weitergehen, da würde ich gerne kurz noch eine Sache sagen, ist halt, tut mir halt einfach den Gefallen oder uns oder vielleicht allen, dass wenn ihr solche Bilder bekommt, jetzt von Juri ging ja auch so ein Bild rum, von seiner Verletzung, teilt es einfach bitte nicht. Also ich habe keinen Bock sowas zu sehen, aber ich finde halt auch so Angehörige und keine Ahnung, Leute, die ihn näher kennen, das muss halt nicht überall verbreitet werden und ich finde es auch unverantwortlich. Ich glaube, Nibali, meintest du, Basti, ne, hat das irgendwie gepostet. Vincenzo Nibali, auch ehemaliger Giro-Sieger, das muss man halt echt nicht machen. Also das so ein bisschen Privatsphäre und irgendwie, ja, keine Ahnung, kann man da auch mal bewahren und ich weiß ja auch nicht, was das soll. Also das wurde ja wirklich überall geteilt und das muss halt echt nicht sein bei so schweren Verletzungen. Jo.
Ja.
Jo, Napoli, Sprintetappe, also nach diesem sehr großen Massensturz, wo gefühlt so die Hälfte des Feldes eigentlich auf dem Boden lag, wurde dann die Gesamtwertung neutralisiert, glaube ich, einfach. Und die Bonussekunden, die man über Etappenplatzierung bekommen konnte.
Ja, auch Punkte, ne? Also eigentlich die ganzen Ergebnisse.
Punkte, genau. Aber ich glaube, die Etappe wurde trotzdem ausgefahren. Die UCI-Punkte der Etappe wurden vergeben. So wie ich es mitbekommen habe. Ja. Erstmal nicht die schlechteste Entscheidung in dem Moment, oder?
Ja, vor allen Dingen war es eine sehr, sehr schnelle Entscheidung. Ne? Also die haben jetzt auch nicht lange rumgemacht und das fand ich gut. Ich habe mich so im Nachgang gefragt, weil man hat sich das Finale dann ja auch angeschaut von der Etappe und es hat geregnet. Es war ja Kopfsteinpflaster auch Richtung Finale. Ich meine, da kommt man dann froh sein, auf jeden Fall, dass es auch trocken war. Aber was ich halt immer noch wieder krass finde, ist, man kennt die Region da unten, der Giro war da schon sehr oft und ich habe vorhin schon oft gesagt, ich bin da unten jetzt schon ein paar Mal Rad reingefahren, eigentlich noch nie im Trockenen und im Nassen. Das kann man sich wirklich nicht vorstellen, wie glatt das ist. Also das ist, glaube ich, für uns Mitteleuropäer oder vorhin gerade in Deutschland leben, Deutschland auf nassen Straßen Radfahrend, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie glatt das da unten wird. Und dass man halt irgendwie, ja, so weiß ich, da unten so ein Finale dann halt auch wird mit so Pflastern. Ich stelle mal vor, es hätte da geregnet und im Vorfeld halt eben nicht. Ja, und die wären da voll reingefahren bei einem vollen Finale. Lecco mio, ey. Das war jetzt so schon alles schlimm. Aber das möchte ich mir nicht ausmalen, was da dann passiert, wenn alle so voll Adrenalin da reinballern, ey.
Ja, oder sie wären dann auch trotzdem vorsichtig gefahren. Klar, wollen dann die Sprinter vorne reinfahren und um den Etappensieg zu fahren, aber ja, manchmal ist es dann auch so, ne? Ich weiß nicht, irgendwie, ich habe immer so dann das Beispiel Paris-Roubaix im Regen, ist vielleicht auch gar nicht so schlimm, weil alles ein bisschen langsamer ist und ist natürlich so die Infrastruktur, gerade so im südlichen Teil von Italien, die Straßen sind, glaube ich, alle ein bisschen älter, sind jetzt auch nicht darauf ausgelegt, dass es irgendwie gut wegtrocknet, ne, nach dem Regen. So, du hast ja andere, gerade jetzt im Norden Europas, auf norwegischen Straßen kannst du im Regen ungefähr so fahren wie im Trockenen, je nachdem, wo die, in welcher Region man da ist. Aber ja, in Süditalien, das ist eigentlich bekannt, ne, dass die Asphaltdecke ist ja auch im Trockenen manchmal schon so, sieht aus wie poliert. Also, ich weiß auch nicht, was man da machen kann, um das irgendwie zu entschärfen, falls es da mal regnet. Wir haben es auf jeden Fall gesehen, dass da, sobald man da im falschen Moment mal die Bremse antippt, dass da passieren kann, dass das Rad unter einem einfach wegrutscht. Und ja, glaube, war die richtige Entscheidung, das da zu entschärfen, indem man die Wertung neutralisiert. Ich finde ein bisschen komisch, dass es dann trotzdem UCI-Punkte gibt, ne, weil gerade auch da für einige Teams das jetzt gerade sehr wichtig ist. Und dementsprechend da dann auch irgendwie ja von einigen trotzdem das Risiko genommen wird. Ja, schade, dass das letztendlich überhaupt so kommen musste, aber ich meine, was willst du machen? Das Wetter kannst du eben nicht vorhersehen oder verändern, ne?
Ja, und der Hauptgrund dessen ist ja, also weshalb sie es neutralisiert haben, ist ja auch, weil sie gar nicht mehr genug Ambulanz hatten. Also es ging ja auch um die Sicherheit der Fahrer, um da halt die Spannung rauszunehmen. Falls wieder Stürze passieren, dass, ja, also ich weiß nicht, wie viele Krankenwagen es gebraucht hat für diesen einen großen Sturz, wo auch Juri drin war. Aber ja, da ist dann irgendwann schon mal so eine Orga auch am struggeln, da irgendwie Leute noch weiter verpflegen zu können oder versorgen zu können im Notfall. Von daher, ja. Ich will auch das richtige Entscheidung, aber die UCI-Punkten, keine Ahnung. Also ich finde schon okay, dass sie die vergeben. Aber leider, ich weiß nicht, ob es dafür Regelungen gibt im Reglement. Für solche Fälle wahrscheinlich auch nicht. Das ist auch immer so fluide, ne? Dass man wahrscheinlich so entscheidet. Aber wir haben auch eine E-Mail dazu bekommen, so zu diesem Thema Sicherheit im Radsport. Das haben wir jetzt auch schon so oft gehabt. Aber ja, solchen Situationen hängt es immer noch so krass von so Personen ab, die in dem Moment was entscheiden, ne? Aber so richtiges Regelwerk, damit man weiß, wie man agiert, gibt es halt dann leider auch nicht.
Ja, es gibt ja dieses Extreme Weather Protocol, was eher so auf Kälte und Hitze ausgelegt ist. Ja, aber ich meine, es wurden ja jetzt in den letzten Jahren eigentlich schon öfter Rennen zwischendurch neutralisiert und da ist mit Sicherheit auch bei den Kommissären so eine gewisse Entscheidungsfindung mittlerweile etabliert. Und vor allem hängt es auch immer davon ab, wie sich die Fahrer dann da solidarisieren und sagen, okay Jungs, haben wir jetzt hier noch weiter Bock drauf oder eher nicht? Und wenn ein Großteil des Pelotons und dann dementsprechend die Sprecher der Fahrer da signalisieren, wir fahren jetzt hier eh nicht mehr voll, dann denke ich mal, ziehen die da auch schnell mit und sagen, okay, dann macht es auch keinen Sinn. Und wenn du sagst, dass da auch keine Krankenwagen mehr übrig waren nach dem einen Sturz, ist auch klar, dass der Veranstalter da reagieren muss. Ja, also.
Was da interessant war, das war ja dann irgendwie auch Roglic, ne, der so ein bisschen wieder so das Sprachrohr war des Pelotons. So. Das hat er jetzt ja dieses auch schon bei Katalonien gemacht. Also ich finde ich gut, dass er sich da seiner Verantwortung sieht, irgendwie auch fürs Feld zu sprechen. Ich glaube, das ist auch wichtig, da jemanden zu haben. Aber ja.
Ja, also wer soll da sonst was sagen außer er? Ich meine, er ist erfahren genug, der hat die Erfolge in seiner Ergebnisliste drin, wird, glaube ich, von allen Fahrern respektiert, weil er auch eben ein sehr sozialer Fahrer ist, sag ich mal. Er ist jetzt nicht so als Rüpel des Pelotons bekannt. Ich glaube, der hat da schon sehr viel Respekt und das ist dann auch gut, dass so ein Fahrer da das Wort übernimmt, auf jeden Fall, ja.
Ja, Roglic kostet es den wahrscheinlich besten Helfer und Bora eventuell die Doppelspitze an dem Tag. Jai Hindley kommt in diesem Sturz auch zu Fall und scheidet mit, erst wusste man nur Gehirnerschütterung, aber er hat sich scheinbar auch einen Wirbel angebrochen. Also auch wieder eine Rissfraktur in einem Wirbel.
Interessant ist auch, die haben ihn ja rausgenommen auf Grundlage des Protokolls, ne? Des Concussion-Protokolls und finde ich.
Er saß da aber auch schon und hatte wirklich sichtlich, also man sieht ja eigentlich meistens, dass der Fahrer wieder aufsteht und überlegt, ob er weiterfährt, war aber tatsächlich bei Jai Hindley nicht der Fall. Der saß da und wusste eigentlich selber, das ist jetzt nicht die Condition, um hier wieder einzusteigen.
Nee, aber ich finde das gut, also dass die Fahrer jetzt in dem Fall vielleicht auch, ich meine, wenn es so schlimm ist, dass du heute kaum aufstehen kannst, dann ist es offensichtlich, aber dass halt alle so aware sind und dann halt auch so eine Entscheidung halt direkt vor Ort treffen. Und wie du schon sagst, da geht es ja auch um viel, ne? Bei ihm ist so einer der wichtigsten Helfer. Das ist
super tiefgreifende Entscheidung, ja.
Und irgendwie auch ein relevanter Fahrer im Team, so, dass es dann schon, also kann man froh sein, dass mittlerweile alle so sensibel geworden sind, ja. Weil zum Teil so sensibel sind, ja.
Ja, dann reden wir noch kurz über die Ankunft, würde ich sagen. Kam dann doch zum Sprint. Ich habe mal wieder auf Wismar getippt und wurde enttäuscht. Olaf Koy zum zweiten Mal. Ja gut, sagen wir es so,
nicht gut in Position, war irgendwie eine kreative Absprache am Schluss mit Wout van Aert und Olaf Koy, der Wout van Aert rollt irgendwie so ein bisschen vom Feld weg, merkt das am Anfang nicht, entscheidet dann aber durchzuziehen irgendwie und fährt da so paar Meter vorm Feld und wird dann aber natürlich wieder eingeholt. Olaf Köln muss sich selbst positionieren und ist aber dann irgendwie nur so auf Posi gefühlt 10, launcht aber, glaube ich, seinen Sprint noch rechtzeitig. Aber Matteo Moschetti von 36,5. Zielgerade geht natürlich auch wieder so leicht um die Kurve und Moschetti fährt kürzeste Weg zum Ziel und macht Olaf Köln dann so ein bisschen die Tür zu an der Bande und wird dann auch inklusive gelber Karte relegiert am Schluss. Aber Olaf Koy muss eben seinen Sprint abbrechen, lässt dann auch nur noch ausrollen, führt das nicht zu Ende, wird Elfter an dem Tag. Caden Groves gewinnt.
Ja, ich meine, was sich Olaf Koy da gedacht hat, dass er Wout dann nochmal ziehen lässt. Ich meine, vorher hat Alpecin so ein bisschen die gleiche Finte versucht. Ne? Also Plowride hatte zu dem Zeitpunkt ja auch irgendwie nochmal 50 Meter Vorsprung, also der Anfahrer letztendlich für Caden Groves. War jetzt vielleicht nicht so die beste Entscheidung, allerdings waren sie da auch schon nur noch zu zweit, es war weit bis zum Ziel. Ja, er hätte da wahrscheinlich trotzdem am Hinterrad bleiben müssen, ne? Und vielleicht lässt sich dann nochmal so ein bisschen durchsortieren nach hinten in eine bessere Position. Am Ende muss man sagen, Caden Groves fährt einen Riesensprint, hatte zum ersten Mal, glaube ich, jetzt auch so richtig freie Fahrt beim Giro, ist auch so ein krass kompakter Typ, also so eine richtige Mogel, halb Mensch, halb Kugel, ne? Ja, schon ein krasser Sprint von ihm auf jeden Fall. Die Zielführung ist ja immer schwierig. Vor allen Dingen, man muss ja auch immer bedenken, in welchem Zustand du bist. Du bist ja in so einem Sprint nicht völlig klar im Kopf. Und hast dann so viele Eindrücke, vor allem dann auch die Fahrbahnmarkierung der Straße, die dann vielleicht nicht der Fahrbahn des Radrennens entsprechen. Woran willst du dich da so wirklich orientieren? Und ich glaube nicht, dass er da, also jetzt Moschetti, mit Absicht die Bande zugemacht hat. Es war natürlich auch ein Risiko von Koy da reinzufahren. Und da muss man echt schauen, wie man in Zukunft diese Sprints letztendlich bewerten will, wer die bewertet. Ich glaube nicht, dass da irgendwie jemand sitzt, der schon mal einen Sprint auf einem hohen Niveau gefahren ist, ehrlich gesagt. Und ich glaube, da muss man einfach vielleicht ein paar Experten reinholen, die sowas ein bisschen besser bewerten können. Also ich glaube, da fehlt einfach so ein bisschen Expertise, ehrlich gesagt, im, wo auch immer der Keller ist, im Fußball, ist er in Köln.
Also hättest du ihn nicht relegiert?
Also meiner Meinung nach ist es schon der Fehler von Koy, da durchfahren zu wollen. Ja, weil ich meine, die Kurve, die Zielgerade hat so einen leichten Linksknick gemacht. Es ist irgendwie zu erwarten, dass alle sich so ein bisschen nach links orientieren und du hast es dann immer ein Risiko, da reinzufahren. Und also du hast ja auch hinten keine Augen.
Deswegen sage ich auch, schlecht positioniert.
Und es war dann auch nicht so, dass er vielleicht dann, als er dann schon neben ihm war, nochmal extra darüber gefahren ist. Also
ich denke, er hat sich auch eher so aus Schutz gegen ihn gelehnt, um da nicht weggedrückt zu werden. Aber ich denke gleichzeitig, wenn ich ein Sprinter bin in 2025, darf ich nicht aktiv zur Bande fahren. So. Und das hat er gemacht.
Ja, aber auch nur so leicht.
Also er ist zur Bande komplett hingefahren von, und das waren ja vorher 1,5-2 Meter Entfernung. Also
ja, aber ne, woran machst du es dann fest? Ich meine, die Zielgerade geht ja auch nicht geradeaus. Also, ne?
Ja, aber ich darf halt irgendwie keinem da den Weg
dicht machen. Ich finde das dann immer, ja, aber man muss dann immer schon nochmal entscheiden, mit welcher Intention das passiert und mit welcher Intensität so. Ich glaube, das war jetzt nicht wirklich gefährlich von Moschetti aus, sondern eher gefährlich von Koy, da so reinfahren zu wollen. Ja, wie gesagt, ich glaube, da muss man einfach ein paar Leute auch haben, die das besser bewerten können. Und das fehlt mir da gerade so ein bisschen, dass so eine klare Linie gibt, was jetzt genau erlaubt ist und was nicht. Ich glaube, da muss man auch einen gewissen Spielraum lassen, weil es sind halt immer noch Sprints und man muss bedenken, die Leute, die haben da gerade mindestens einen 190er Puls. Adrenalin, das ist alles so hektisch, da trifft man keine klaren Entscheidungen. Das ist eigentlich alles ein bisschen so instinktiv, wie man da reagiert. Und ja, so diese ganz extrem unfairen Fahrmanöver, die müssen geahndet werden. Aber solche Geschichten, ich weiß nicht. Also ich bin da nicht so ein Riesenfan von.
Hallo, hier ist wieder der Patrick Konrad vom Little Track Team. Und ja, wir sind im zweiten Ruhetag des diesjährigen Giros angekommen. Für uns war es wieder eine erfolgreiche Woche. Ich glaube, viele haben die gestrige Etappe mitverfolgt, war sehr viel Action. Es hat natürlich einige Überraschungen gegeben, deutliche Veränderungen im GC. Chaos, Stürze, Defekt. Also ich glaube, jeder hat so eine Etappe erwartet und wir sind sehr glücklich aus dem Tag rausgegangen. Es war wieder ein erfolgreicher Tag. Aufgrund des Sturzes haben wir leider mit Watsch nicht um den Etappensieg mitfahren können, was eigentlich unser Ziel war. Aber ja, Chico hat einen Riesensprung gemacht im GC und die Teamleistung war wieder sehr gut. Ja, was ist sonst in der Etappe, also in der Woche so passiert? Wir haben natürlich viel arbeiten müssen, haben das rote Trikot zurückerobern können, rosa Trikot haben wir abgeben, aber Ciclamino sind wir mit dem Mats auf sehr guten Kurs. Vorgestern war natürlich eine wahnsinnig schwere Etappe, weil jeder gewusst hat, okay, das ist der Tag, wo man das rosa Trikot übernehmen kann, wenn der Abstand groß genug ist, aber nicht zu groß für die Gesamtwertung. Ist sich dann mit 17 Sekunden ganz knapp für Ulissi ausgegangen. War für mich ja bis jetzt einer der schwersten Tage, die letzten zwei Tage. Aber man hat jetzt auch gemerkt, dass jetzt der Ruhetag nötig war, weil im ganzen Feld hat man schon gemerkt, dass viele sehr müde sind. Passieren dann auch solche Dinge wie das vorgestern in der Abfahrt bei einer 80, einer dann mal das falsche Exit genommen hat und die Linkskurve nicht mehr ganz geschafft hat und einfach dann mal gerade weitergefahren ist. Aber nicht gestürzt, er hat einfach die falsche Abfahrt genommen sozusagen. Es gibt auch, hat trotzdem auch ein, zwei ruhige Tage gegeben oder ruhigere Tage. Da habe ich einen Fahrer von Polti gesehen, der einfach mal anscheinend sammelt der Panini-Sticker vom Giro und hat dann einfach mal so an die Fahrer die passenden Panini-Sticker verteilt. Habe ich auch zum ersten Mal gesehen. Sonst geht's heute ist ein wirklich ein, wie man sagen, proper rest day. Also dadurch, dass morgen Zeitfahren ist, können wir heute den Tag, oder ich zumindest und viele, den Tag richtig als Ruhetag nutzen und quasi morgen im Zeitfahren wieder die Beine ein bisschen Vorbelastung fahren. Natürlich die, was jetzt in der Gesamtwertung Vollgas fahren müssen oder ein gutes Zeitfahrenergebnis fahren müssen, die müssen heute natürlich auch trotzdem, obwohl Ruhetag ist, ein bisschen mehr trainieren noch und am Zeitfahrrad natürlich auch sitzen und vielleicht auch die eine oder andere Vorbelastung fahren, damit morgen einfach dass man einfach den Motor am Laufen lässt, gell? Und ja, Wetter ist schön, wir sind am Strand und wir hören uns dann wieder in voller Frische oder in alter Müdigkeit nächste Woche.
Nächster Tag war Freitag, erste Bergankunft. Da ging es ja erstmal richtig zur Sache. Wunderbar. Andi, willst du zusammenfassen?
Ja, ich meine, das war jetzt noch nicht so der Riesentest für die GC-Fahrer. Wir haben vorher schon gesagt, ne, das wird vielleicht so ein erste Bestimmung, wer gute Beine hat und wer vielleicht nicht. Ich denke mal, so die erste Woche ist eigentlich jeder der Favoriten so problemlos durchgekommen. Und so viel Klarheit, finde ich, hat es jetzt auch nicht gebracht. Ich meine, bei so einer Ankunft ist Ayuso schon immer ein Favorit. Man könnte jetzt sagen, vielleicht aber hat sich angedeutet, ne, Roglic vielleicht doch nicht so in der überragenden Form, wobei...
Wie interpretieren wir die Fahrweise von Primoz Roglic?
Ja, ich meine, einen Tag später hat man dann auch gesagt, man hat das Trikot extra abgegeben, man will das Rennen nicht anführen so früh. Jetzt kann man natürlich das so interpretieren, dass vielleicht auch da die Fahrweise nicht so offensiv war, aber auf der anderen Seite, ne, wenn man Primus Roglic so in der Vergangenheit gesehen hat, der hat eigentlich immer versucht zu gewinnen und wenn der gewinnen kann, dann macht das eigentlich auch und ja, vielleicht war er jetzt an dem Tag einfach nicht gut drauf, das muss man ja auch immer bedenken, ne? Auch ein offensichtlich, ja, war es jetzt kein schlechter Tag, aber vielleicht war es auch kein guter Tag. Und man hat natürlich auch einen starken Gegner, ne? Also Ayuso bei so einer Zielankunft, auch dann Del Toro in einer super Form, wie man jetzt gesehen hat. Ja, ist jetzt, ich glaube, keinen großen Zacken aus der Krone gebrochen. Aber ja, an dem Tag hat es halt einfach nicht gereicht.
Wir haben ja jetzt am Montagmorgen ein paar Infos mehr. Kurz nochmal zusammengefasst aus, weil wir jetzt das nicht erklärt haben, wie diese Etappe gelaufen ist. Schlussanstieg, ich glaube 11 Kilometer, aber die letzten 2,7, glaube ich, dann nochmal richtig steil. Unten rein wurde mit Brella Trifot ein Feld, großen Feld gefahren. Ineos hat das Feld angeführt, Tempo gemacht. Ich denke, es ist noch so eine Gruppe von 40 Mann in dieses steile Stück gefahren. Wo es dann immer schneller wurde, Giulio Ciccone eigentlich der von den Favoriten attackiert hat, das Tempo wirklich zweimal über Attacken nochmal hochgezogen hat und die Gruppe dezimiert hat. Und im letzten richtig steilen Teil, es fährt dann in einer, sagen wir, es sind noch 10, 12 Leute übrig und Primoz Roglic fährt schon hinten in dieser kleinen Gruppe. Also eigentlich, ne, wie man ihn kennt, würde er in Schlagdistanz zu den Attacken fahren. Juan Ayuso merkt das dann und attackiert und kommt auch weg und es sieht auch, also für mich dann eine Weile lang so aus, dass er wirklich auch ein bisschen mehr Vorsprung noch rausfährt. Er hatte schon echt so einen ganz guten Abstand. Die anderen kommen aber näher und so ein Vierergrüppchen kommt dann so, oder ja, also im Endeffekt sind es 8, 9 Leute, die dann da direkt hinter ihm ankommen, auch nur 4 Sekunden Rückstand haben und Roglic ist dann da eigentlich, sieht man dann auch wieder, ohne große Mühe mit denen allen wieder da reingefahren, auf Position 4 kommt er auch an. Aber es war halt so ein bisschen weird, dass er das nicht von vorne kontrolliert hat. Kann man dann an dem Tag sehen, wie man will, aber jetzt haben wir ja auch die gestrige Etappe, da kommen wir gleich zu, mal sehen. Paul, was wolltest du sagen?
Achso, nee, also im Prinzip, was ihr schon gesagt habt, dass ich auch glaube, dass das Argument, wir wollten das Trikot eher abgeben, dass eher so ein bisschen so eine Schutzreaktion war, um quasi Leistung irgendwie zu rechtfertigen. Aber normalerweise war das ja so eine Ankunft für ihn zu 100% und ich glaube, da konnte man schon eine leichte Schwäche sehen und ich finde, hat man auch das erste, also bevor wir zu den nächsten beiden Etappen kommen, was ich interessant fand, ist halt, wie UAE eigentlich aufgestellt ist. So. Das fand ich jetzt also stärker als erwartet, so im Gesamten, muss ich sagen. Und wie nicht souverän Bora oder Red Bull dann doch war, was man dann wiederum ja jetzt auch gestern gesehen hat bei der Etappe am Sonntag. Mhm. Weil das die erste Woche, gerade das Zeitfahren und so, hat er irgendwie einen anderen Eindruck hinterlassen. Und da auch gerade im Flachen so Nico Denz und Gianni Moscon haben da echt einen guten Job gemacht, auch was so das Kontrollieren angeht. Aber ja, vielleicht sieht man auch schon da jetzt, dass jemand wie Jai Hindley auf jeden Fall extrem fehlt. Aber ich sage mal so, ich glaube, die nächsten Wochen werden auf jeden Fall noch sehr unangenehm für die Jungs da.
Ja, ich meine, es war jetzt so die erste kleine Bergankunft, ne? Vielleicht wollte man auch mal sehen, wie die anderen Teams so das Rennen gestalten. Ich meine, Bahrain fährt auch noch mit 2 Mann in der Gruppe ins Ziel. Vielleicht, ja, da drauf zu hoffen, dass die das vielleicht dann übernehmen, ist vielleicht, glaube ich, ein bisschen, ja, also da hätte ich jetzt nicht drauf gewettet. So, die fahren ja schon eher ein bisschen passiver. Ja, Hindley fehlt natürlich dann am Schluss, ne? Ich glaube jetzt auch dann gestern bei der Etappe war wieder Pellizzari mit gerade mal auch 21 der letzte Helfer oder der stärkste Helfer. Ja, da müssen sie sich vielleicht mal überlegen, was sie jetzt so taktisch da vielleicht machen können, was dann auch jetzt genau mit Martinez ist, weil der verliert an dem Tag schon irgendwie 4,5 Minuten. Hätte man jetzt vielleicht auch nicht erwartet. Keine Ahnung, ob der vielleicht ja, ein bisschen angeschlagen ist und sich wieder erholen kann. die echten Tests, die kommen noch, ne? Und ich glaube, man ist jetzt zu früh zu sagen, das wäre jetzt eine Schwäche. Vielleicht war auch an dem Tag einfach nur ein anderer besser. Und wie das dann im weiteren Verlauf der Rundfahrt aussieht, ich meine, wir haben es eingangs gesagt, das sind noch gute 2 Wochen. Da ist auf jeden Fall ja noch nichts verloren. Anders sieht es natürlich jetzt dann, wenn man 2 Tage vorausschaut, aus, wo ja man ein bisschen federn lassen musste. Aber auch das ist jetzt auch noch nicht ein Weltuntergang, würde ich sagen.
Ja, ich bin komplett bei dir. Also ich meine, jetzt springen wir eigentlich schon fast zur Sonntagsetappe.
Servus, Nico Denz hier vom 2. Ruhetag beim Giro d'Italia. Ja, gestern die Gravel-Etappe. Immer ein Streitpunkt, ob das jetzt unbedingt gebraucht wird in der Grand Tour. Aber mir ist klar, ich bin und werde auch kein Fan von diesen Gravel-Etappen, weil einfach so viel Stress und Zufall auch mit dabei ist. Jetzt gehen wir natürlich auch auf dem Papier als große Verlierer aus dieser Gravel-Etappe raus. Bei uns ist jetzt aber noch keine Weltuntergangsstimmung. Wir haben als Team gut zusammengearbeitet die erste Woche. Klar, gestern haben wir den einen Kampf verloren, aber ja, der Krieg ist noch nicht vorbei oder wie man so schön sagt. Giro hat eigentlich erst angefangen und wir werden jetzt natürlich weiter angreifen und ja, mal schauen, ob wir da nochmal hinkommen. Bis dann, ciao, macht's gut.
Ja, lass uns ganz kurz diese Samstagsetappe nochmal überfliegen. Ich habe es eben schon gesagt, Gruppe geht. Hinten passiert nicht allzu viel. Luke Plapp gewinnt, ist wirklich der absolut stärkste, fährt auch die letzten 40 Kilometer einfach solo.
Aber die Etappe war schon, finde ich, so aus der Spitzengruppenposition heraus schon sehr interessant, weil da mega viel passiert ist, ne? Hat ja sehr lange gedauert, bis die Gruppe auch stand. Dann war es irgendwie, glaube ich, fast 20 Fahrer, ne? Oder 18 irgendwie so. Und ich fand die Dynamiken da drin schon sehr, sehr spannend, weil es dann irgendwie auch so internen Konkurrenzkampf gab zwischen Fortunato, heißt er? Und Diego Ulissi, beide von Astana, die ja eigentlich, ja genau, die beide ums Führungstrikot gefahren sind, ums rosa Trikot, wo eigentlich Fortunato vorne war in der Gesamtwertung, aber halt ja nicht bei Ulissi mitfahren konnte. Somit ist Ulissi dann auf einmal in der Spitzenposition gewesen und konnte sich das rosa Trikot anziehen mit Fortunato auf Platz 2 in der Gesamtwertung. Also ja, das fand ich interessant und dann halt natürlich halt Plapp, der das erste Mal eigentlich außerhalb von Australien so richtig abgeliefert hat. Klar, ich glaube, der hat schon mal eine Etappe bei Paris-Nizza, Dauphiné, auf jeden Fall irgendeine einwöchigen Rundfahrt gewonnen, glaube ich. Aber jetzt auf dieser großen Bühne war es so das erste Mal, würde ich sagen, dass er da sowas gezeigt hat.
Ja, hat er tatsächlich noch nicht vorher irgendwas Größeres gewonnen. Okay. Ich glaube, der hat mal eine Etappe bei, das war auch dieses Jahr, bei einer Rundfahrt in Griechenland gewonnen, Tour of Hellas. Ja, fährt einen ganz interessanten Giro. Also kommt, glaube ich, immer so ganz am Schluss des Hauptfelds eigentlich ins Ziel. Wenn man mal guckt, seine Ergebnisse bisher waren eigentlich fast alle dreistellig oder Platz 96, 97 hat er mal zweimal gemacht. Gewinnt dann, also wirklich auch beeindruckend und am nächsten Tag wird er auch wieder Letzter. Also ich glaube, der konzentriert sich in dem Jahr halt auch voll auf solche Etappen. Und
das macht er aber immer. Also wenn du dir generell seine Resultate anschaust, ich weiß nicht, bei welcher Rundfahrt das war, wo ich dachte, er hat vielleicht eine Etappe gewonnen, wo der auch, dann wird er da wahrscheinlich Zweiter irgendwo, aber
ja, so ein paar Top-Platzierungen hat er schon, ja.
Genau, der fährt dann immer vorne rein und du siehst halt einen Tag vorher oder einen Tag danach halt wirklich letzte Position. Ich weiß, glaube ich, letztes Jahr hat er irgendwo ein Leader-Trikot auch gehabt, ist dann reingefahren und am nächsten Tag wird er dann wieder, ja, fährt so in so einem Onesie auch, ich weiß nicht, welche Farbe das mehr war, aber ich kann mich nur daran erinnern, dass es auch so alles farblich abgestimmt war. Und am nächsten Tag kriegt er richtig eins auf die Fresse. Also der ist wirklich so on top oder ganz hinten. Da gibt es so wenig dazwischen.
Man erkennt ihn halt auch in dieser Fahrweise immer sehr gut, weil er ja abonniert ist auf einen australischen Meister.
Richtig.
Letzten Jahr. Ich glaube, 3-mal schon irgendwie Meister und TT-Meister auch gewesen.
Ja. Ja, ich kenne ihn jetzt nicht so genau, um da irgendwelche Schlüsse draus zu ziehen. Ich glaube, man hatte mal schon die Hoffnung oder auch den Plan, gerade bei Ineos, dass er so in Richtung GC-Fahrer geht. Ja, ich weiß nicht, ob es ihm dann irgendwie nicht liegt oder er es auch körperlich nicht packt, so eine konstante Leistung abzuliefern. vielleicht ist es eher so ein mentales Ding. Man sieht ja auch sonst die Fahrweise, er fährt ja halt auch extrem weit hinten immer. Ne? Also hat vielleicht auch gar keinen Bock auf diesen Stress vorne im Feld, den man natürlich als GC-Contender über die 3 Wochen ständig hat. Aber er ist jetzt auch noch nicht so der Älteste. Ne? Mal sehen, was er so in seiner Karriere noch vorhat. Der wird jetzt Ende des Jahres erst 25, also hat nochmal ein paar gute Jahre, wo er sich ja vielleicht auch nochmal in eine andere Richtung entwickeln kann. Aber ist ja auch immer gut, solche Fahrer zu haben, die dann einfach aus solchen Etappen dann eigentlich was Spannendes machen können. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also ich finde, ne, das ist ja auch das gleiche Thema wie auch mal bei Lennart Kemner und wenn du jetzt guckst, Georg Steinhauser, ich finde ja solche Rennfahrer auch viel, viel interessanter, die dann so an einem Tag All-In gehen und dann halt sowas abliefern, als jetzt irgendwie versuchen, irgendwo auf eine Gesamtwertung zu fahren.
Ja.
Von daher, ich glaube, so als Fan ist es ja cool. Und dann ist es auch egal, ob der am nächsten Tag 120. wird. Ne? Also wenn er halt dann irgendwann nochmal so einen Tag hat.
Ja, auf jeden Fall. Und ja, gerade hast du noch angesprochen, Georg Steinhauser, letzte Woche in der Sprachnachricht waren die Beine noch nicht so gut. Und eine Woche später waren sie zumindest mal einmal schon besser. Ja, den sehen wir bestimmt nochmal in der Ausreißergruppe. Und bekanntermaßen steigert er sich ja auch gerne mal in so einer Rundfahrt. Also
steigert sich
auch
bisschen
da
rein.
Muss die Erholung und das Fueling ganz gut sein.
Jawohl. Ja, geil noch, letzter Input von mir zu dieser Etappe. Ich habe so ein Reel gesehen von Diego Ulissi im Ziel, als er da bei seinen Astana-Betreuern steht und dann erfährt, dass er wirklich das rosa Trikot hat an diesem Tag, als die anderen reinkommen und völlig ausrastet. Also Diego Ulissi, der fährt schon ein bisschen länger Rad. Schon, ich habe so irgendwie ein paar Stats gesehen, so als Diego Ulissi irgendwie ist schon Giro gefahren, da war Lorenzo Fortunato noch 14 oder so oder weiß ich nicht. Egal. Hat sich mega gefreut. Also das war ja, nur ein Tag für ihn, aber ist natürlich für so einen Italiener auf dem Level, auch in so einem Team, was da um Auf- oder Abstieg eben kämpft, super, super viel wert.
Ja, vor allen Dingen ist es ja eigentlich auch ein sehr, also eigentlich auch italienisches Team, na klar, hat Lizenz in Kasachstan und so oder in China mittlerweile, keine Ahnung, aber du hast ja auch die Betreuer, die so alle, also wirklich Klischee-Italiener im Ziel mit Sonnenbrille stehen, und alle so goldenen Rahmen und sowas, weißt du, irgendwelche Ray-Bans und die ihn alle so abküssen, so auf die Wange, das ist ja einfach so, so geil, da siehst du halt, so die geben alle dann diesen Kirschsaft, den alle mittlerweile trinken nach dem Rennen, also dann irgendwie schon so performanceorientiert, aber dann der Rest ist einfach so geil oldschool. Und hat echt Spaß gemacht, sich anzuschauen, weil wirklich so die Italiener, die wussten, da geht's um was und wie sie alle so voller Passion waren in dem Moment. Ja, war schön.
Ja, gewinnt die erste Giro-Etappe auch ganz jung, schon 2011, also 14 Jahre später dann im rosa Trikot. Ist halt auch, glaube ich, ein emotionaler Zeitpunkt, ne? Vielleicht jetzt auch nicht wirklich erwartet vor dem Giro. Ja, Riesenrennfahrer, fährt auch schon eigentlich ja jetzt Jahrzehnte, kann man sagen, international auf Top-Niveau, war glaube ich zweimal Junioren-Weltmeister. Das muss ich jetzt nochmal nachgucken. Ich weiß gar nicht, ob das danach nochmal jemand gemacht hat. Ich glaube Remco.
Der Abfahrtskünstler Milan Sanremo gewonnen.
Ja, Mohoric hat auch dann zweimal gewonnen. Ja. Okay. Schon auf jeden Fall eine krasse Karriere.
Mathieu van der Poel auch zweimal gewonnen? Ich glaube, es gibt mehrere, die zweimal Junioren gewonnen haben.
Nee, Mathieu gewinnt, glaube ich, einmal auf der Straße. Also wahrscheinlich im Cross hat er seit dem 8. Lebensjahr wahrscheinlich jede Weltmeisterschaft gefühlt gewonnen.
Ja, aber wie gesagt, also ne, das nochmal, das ist halt, ich finde dann solche Momente, auch wenn man es am nächsten Tag wieder verliert, ist irgendwie auch immer geil, weil du siehst dann so, da sind halt ganz andere Emotionen involviert, als wenn es jetzt einfach so Roglic nochmal gehabt hätte und so. Und das ist halt irgendwie auch cool und ist für den Sport auch immer wieder wichtig. Und am nächsten Tag alles in rosa angehabt, also gestern am Sonntag. Ja, ist irgendwie schon nice. Ja.
So, und hier haben wir unseren Freund Niklas Merkel vom Team Picknick Post NL.
Hallo Männers. Ich melde mich jetzt nach der Strahletappe. War ein wilder Tag heute wieder. Ein bisschen unerwartet, aber es ging eigentlich gleich die erste Gruppe raus. Trotzdem war irgendwie die ganze Zeit ein bisschen Spannung und Zug drauf. Und dann gab es das erwartete Chaos, was sich jeder schon so vorgestellt hat. Leider hat es uns da auch ein bisschen erwischt. Unser Leader Max, der musste auch zweimal Rad wechseln und hat dann am Ende leider, ich glaube, 5 Minuten hat er kassiert, 5,5. Ja, ein bisschen suboptimal fürs GC, weil der Mann ganz fit ist. Ja, eigentlich ganz gut gesessen hat. Aber es kommen ja noch 2 Wochen. Die letzte Woche kann hier, glaube ich, nochmal alles rumdrehen. Ja, ich habe von der Etappe an sich, glaube ich, weniger mitgekriegt wie ihr alle vom Fernseher. Weil mein Job war, die Jungs da in den ersten Sektor zu positionieren und dann einfach nur noch durchzukommen. Deswegen könnt ihr da, glaube ich, ein bisschen mehr zu sagen. Aber ich glaube, im Fernsehen war es ganz spannend und ja, für mich selbst, ja, mir geht es langsam wieder ein bisschen besser. Der Ruhetag morgen tut mir aber auch gut. Dann bin ich motiviert für die nächste Woche. Da gibt es dann wieder ein paar Sprintchancen für uns und gucken wir mal, was wird. Also Männer, in diesem Sinne, schöne Grüße, euer Niki.
Kommen wir zur gestrigen Sonntags-Highlights Strade Bianca-Etappe. Ich muss es auch nachgucken. Ich konnte so ein bisschen live gucken, aber nur so das Ende, weil ich bei Rund um Köln gestern war, dazu mehr am Donnerstag. Ja, es war dann das Highlight, was man sich wahrscheinlich aus Entertainment-Gründen davon erwartet hat, von dieser Etappe. Strade Bianca, mega geiles Rennen. Im Vergleich zu Strade Bianca muss man ja sagen, so dass diese Etappe schon quasi entschärft war, also auf 180 Kilometer irgendwie, ich glaube 2200, 2300 Höhenmeter oder irgend sowas. Also ist jetzt in Profi-Verhältnissen nicht völlig out of range oder nicht jetzt über die Höhenmeter da Feuer reingebracht worden. Gleichzeitig waren es, glaube ich, 4 Gravel-Sektoren, ein relativ langer. Aber eben die exakte Strade Bianca Ankunft auf dem Marktplatz da in Siena mit der super steilen 400 bis 700 Meter steilen Rampe kurz vorher. Ja, ich hatte schon beim Tippen lang rum überlegt, hab mich an den Giro mit Egan, den Egan, der Bernal gewinnt, erinnert und da gab es schon mal so eine ähnliche Etappe, da ist Egan Bernal mit Emanuel Buchmann aus der Favoritengruppe rausgefahren, nach vorne. Da habe ich mir gesagt, okay, der hat's eigentlich drauf, habe ich schon so Egan getippt. Habe dann am Abend vorher nochmal irgendwie gewechselt auf Pidcock, weil ich dachte so, vielleicht, der war jetzt in den letzten Jahren auch bei Strade Bianca nicht schlecht und der muss auch mal was reißen irgendwann. Also der wird was reißen wollen. Dachte mir aber auch schon so im Hinterkopf, eigentlich glaube ich, dass Ayuso und Del Toro die stärksten sind. Und wenn die Favoriten zusammen ankommen, haben die, glaube ich, den härtesten Biss. Egal, ich bin bei Pidcock geblieben. Es wäre egal gewesen, was ich getippt hätte. Egan oder Pidcock, ich hätte nichts gewonnen. Ja, soll ich es nochmal kurz zusammenfassen, das Geschehen?
Ja.
Oder will es einer von euch machen?
Nee, ich würde gerne zu einzelnen Fahrern was sagen, aber sonst zusammenfassen kannst du es gerne.
Ich denke, im ersten Gravel-Sektor direkt natürlich auch mal das Pech zugeschlagen, klassisch, zum Beispiel bei Roglic.
Ist er nicht auch gestürzt?
Es räumt sich ab, ich glaube, Lucas Hamilton oder so von Ineos in erster oder zweiter Position des da noch relativ großen Favoritenfeldes.
War das nicht
Feldes.
Erst im zweiten
es ist
Gravel-Sektor?
Na, es kann sein, dass es auch erst im zweiten war, ja. Also war so 50 vor Ziel oder so.
Ja. Also ich meine, dass das so erst im zweiten war. Das erste war ja noch recht viel bergab auch. Da ja, der Track dann erstmal direkt losgelegt. Mats Pedersen fährt da fast das ganze Ding eigentlich Vollgas von vorne. Also gerade auch in der Abfahrt, was dann halt schon ja eigentlich mal das ganze Feld zerlegt hat. Und ich meine, der Sturz, der war dann erst so im zweiten Sektor.
Kurve sah eigentlich gar nicht so spektakulär aus, war auch irgendwie so oben auf der Kuppe, also gar nicht jetzt so übertrieben schnell, aber es ging halt um die Kurve und es war unsicherer Untergrund und
Ja, wie gesagt, ich glaube, Lewis Hamilton rutscht einfach weg. Und es war dann wirklich, glaube ich, so ein Reflex, dass dann Roglic, glaube ich, tatsächlich auch als Nächster irgendwie entweder an die Bremse fasst oder eben so aus Reflex, weil ein Fahrer zwei vor ihm fällt, da den Grip verliert und quasi genau den Sturz reproduziert. Daran bleiben dann noch Pidcock hängen und Brent McNulty, glaube ich.
Ja, ich bin mir gar nicht sicher, ob jetzt auch da vielleicht nicht sogar McNulty zuerst noch stürzt und dann Roglic mitnimmt. Ja, war auf jeden Fall keine spektakuläre Kurve in dem Sinne, aber es war natürlich eine umkämpfte Kurve, weil danach ging es auch wieder bergab. Jeder wollte vorne sein. Einfach unglücklich. Ich meine, am Ende war dann das Unglücklichere noch, dass die Räder von McNulty und Roglic irgendwie ineinander verkeilt waren. Das hat einfach nur 20 Sekunden oder was gedauert, bis das da auseinander war. Und Ayuso, der da zum Beispiel auch gestürzt ist, war schneller wieder auf dem Rad und ja, ist eigentlich direkt wieder in der Gruppe drin. Roglic fährt dann auch noch 2-3 Kilometer später vielleicht ein Defekt, hat da zum Glück noch einen Teamkollegen dabei. Und ja, da landet er am Ende dann in einer Verfolgergruppe mit Pidcock, der übrigens auch super stark war. Also ich glaube, der hätte schon auch noch eine Rolle spielen können für deinen Tipp, zumindest für dein Tippspiel. Ob er die Etappe hätte gewinnen können, weiß ich nicht. Aber ich meine, er hat zumindest alles versucht, da wieder zurückzukommen und das sah jetzt nicht schlecht aus. Ja, bei so einer Etappe musst du natürlich auch immer ein bisschen Glück haben, ne? So wie es dann am Ende Del Toro hatte, weil der fährt ja als einziger von den Favoriten, hätte ich ihn jetzt vielleicht gar nicht dazu gezählt. Natürlich, der Zwischenstand jetzt im Rennen spricht was anderes. Ich dachte, die Team Order wäre da ein bisschen klarer definiert. Das ist ja gerade jetzt das spannende Thema bei UAE. Aber er profitiert eigentlich dann davon, fährt er als Erster dann direkt los.
Also diese Sturzsituation definiert eigentlich auch dann dieses weitere Renngeschehen. Es kristallisiert sich da eine fünfköpfige Spitzengruppe, glaube ich, raus, die einfach von dem Sturz zwar mitbekommen, aber voll durchziehen. Und die zwei Gruppen, die sich dann danach bilden, ist eine sehr große Favoritengruppe und dann eben später die Gruppe mit Roglic und Pidcock, die aber ja auch noch von, glaube ich, zwei Platten von Pidcock und Roglic bedingt ist, dass die nicht in der größeren Favoritengruppe sind.
Ja, ein anderes Team, was dann da eigentlich die perfekte Ausgangssituation hatte, obwohl der Erste, der gestürzt ist, Chris Hamilton war von Ineos, hatte dann trotzdem noch, ich glaube, zu dem Zeitpunkt 4 Leute vorne, sind dann auch zu dritt in dieser Gruppe mit Del Toro, Van Aert, Brandon Rivera, der übertrieben stark war auch. Arensmann war noch dabei, fährt auch einen Platten oder hat zumindest mal ein mechanisches Problem, muss anhalten, fällt dann dadurch zurück. Ich meine, am Ende gehen dann auch Bernal die Füße auf, ne? Die Schuhe auf und er kann dann jetzt aus der Situation nicht so profitieren, wie es zwischenzeitlich aussah. Aber ich glaube, es war schon, sollte doch irgendwie auch Motivation geben für die Mannschaft, ne? Weil irgendwie scheint da ja ein guter Zusammenhalt zu sein, wie die Mannschaft da gearbeitet hat. Ich glaube, die waren bis zu dem Sturz sogar zu siebt in dieser Gruppe. Also schon insgesamt eine starke Leistung. Am Ende fehlt es dann halt, um dabei zu bleiben und wirklich auch auf die direkte Konkurrenz Zeit gut zu machen. Ich meine, er hat immer noch jetzt auf Roglic Zeit gewinnen können, aber eigentlich hätte er, glaube ich, an der Etappe gerne auf ein Ayuso ein bisschen Zeit gemacht, ne? Weil ich glaube, in den Bergen, würde ich jetzt mal sagen, ist Ayuso dann vielleicht der Stärkere der beiden und er musste halt sehen, dass er eigentlich bei dieser Etappe Zeit gut machen kann auf seine direkte Konkurrenz.
Ja, ich habe gerade nochmal geguckt, es ist Lewis Hamilton. Ja. Chris Hamilton fährt bei Picnic.
Ja,
Lewis.
Was so meine Takeaways waren, ich fand auch, ich habe erst relativ spät eingeschaltet, da war irgendwie die Spitzengruppe vorne schon so etabliert. Aber ich fand halt Bernal auch echt interessant, wie der gefahren ist und stark. Im Allgemeinen finde ich eigentlich dieses Chaos, was da jetzt gerade herrscht und dass man auch nicht so richtig weiß, was bei UAE, wer der Kapitän da eigentlich ist, finde ich mega spannend und eigentlich auch interessant für den Giro. Aber wenn du erstmal auf die Gesamtwertung jetzt schaust, der Del Toro hat einfach mal 1 Minute 13 vor Ayuso. Ja, und dann Roglic hat schon 2 Minuten 25. Das ist jetzt natürlich nicht viel. Roglic ist mega stark im Zeitfahren. Aber UAE ist halt in der Situation, wo die einfach 4 Fahrer vor Roglic haben. Klar, Brent McNulty wird nicht die Rundfahrt gewinnen. Ja? Also der wird irgendwann in richtig hohen Bergen wird er seine Probleme haben. Aber du hast halt einen Adam Yates, der schon mal vor dir ist. Klar, die sind alle schlecht am Zeitfahren, aber das ist jetzt nicht so, als wenn Roglic jetzt ganz einfach hätte, mal wieder nach vorne gespült zu werden. Und dann hast du irgendwie Tiberi, ja, der immer da ist, so unangenehm da, den du eigentlich auch kaum mitbekommst. Und ein Ciccone, der stark fährt. Und Carapaz, der jetzt auch nochmal wieder zurückgekommen ist. Also ich finde, so die ganze Konstellation, wie das da gerade ist, macht es halt für einen Roglic mega schwer, nochmal wieder einen Sprung nach vorne zu machen.
Und haben wir ja auch gesehen, auch so im, er macht halt jetzt dann doch nicht mehr den ultrasouveränsten Eindruck, weil auch in seiner Gruppe kommt er nicht als Erster da oben an.
Ja, das ich glaube ganz ehrlich, das kann sich halt noch in der zweiten oder dritten Woche vielleicht nochmal ändern.
Ja, natürlich.
Aber wenn du aber jetzt erstmal so ein Isaac Del Toro, wo man nichts vergessen darf, ne, der hat jetzt schon über mehrere Tage, glaube ich, auch schon gut was rausgeballert an Energie und Roglic fällt sehr defensiv. Also ich kann mir schon vorstellen, in der dritten Woche wird sich das dann irgendwie nochmal auszahlen. Aber gleichzeitig ist er halt auch mega jung und niemand weiß, was er kann. Also wir wissen, dass er der hat die Lavinier gewonnen, auch überragend, mit 19 oder 18, keine Ahnung, wie jung der da in dem Moment war. Aber Giro ist das nochmal länger, aber auch Ayuso schon ein zweiter Posse, also die können halt auch mehrere Karten spielen und dann, wie gesagt, die haben halt immer noch einen Adam Yates, der da auch noch rumtüngelt und was machen könnte. Also es ist schon echt eine komplizierte Situation. Ja.
Absolut. Das war so nicht gewollt.
Ich meine, im Vorfeld der Rundfahrt hat man so eine klare, nichtssagende Aussage getroffen. Ich verweise dann nochmal auf das Interview mit dem sportlichen Leiter, ich glaube Fabio Baldato, der einfach gesagt hat, ja okay, wir haben Co-Leadership, ne, Yates und Ayuso und danach haben wir auch noch 4 Gute, die auch alle ihre Freiheiten haben. Also man sieht es ja auch so ein bisschen in der Fahrweise. Die sind immer da, aber haben bis jetzt auch noch nicht so richtig Verantwortung übernommen. Und da muss man vielleicht auch sagen, war es auf jeden Fall so ein sehr, sehr mutiger Move von Trek, das Rennen so früh auf zu attackieren. Weil da hat man dann gemerkt, hinten raus ist der Plan da nicht ganz so aufgegangen. Man hatte da wahrscheinlich genauso wie Bernal die Hoffnung, dass Ciccone so ein bisschen auf so eine Etappe vielleicht Zeit machen kann auf Leute, die dann eben so ein bisschen, vielleicht ein bisschen Pech haben oder nicht so gut positioniert in diese ersten Gravel-Abschnitte reingehen. UAE hat das Ganze, glaube ich, da in der Hinsicht gezwungenermaßen ein bisschen cleverer gemacht, weil da eben keiner die Verantwortung von denen, die da noch dabei waren, übernommen haben.
Aber die sind auch gleichzeitig so gegeneinander gefahren, ne? Also die hätten ja die Lücke für Isaac Del Toro zu Tiberi, zu Carapaz, zu Ciccone, hätte ja viel, viel größer sein können jetzt noch in der Gesamtwertung, wenn Adam Yates und McNulty halt nicht so hart gefahren wären. Also es ist halt auch so, wie du schon meinst, also die fahren sehr, also sieht irgendwie smart aus, aber gleichzeitig irgendwie auch so gegeneinander, ohne gegeneinander zu fahren. Das ist so ganz komisch, also so eine verzwickte Situation irgendwie auch. Du willst Zeit auch Roglic gut machen, gleichzeitig hältst du die Zeitabstand aber klein zu Isaac Del Toro, der die ganze Zeit alleine fährt und der Abstand trotzdem nicht kleiner wird.
Ja, man muss sagen, die beiden vorne haben natürlich auch sehr viel Abgase geschmeckt, würde ich sagen. Also die Motorräder waren schon wieder sehr, sehr nah. Man hat es ja auch ganz deutlich gesehen an diesen Staubwolken, wo die Fahrer teilweise durchgefahren sind, dass da eine Menge
im Fahrzeuge... Im Feld waren die Motorräder aber auch nah. Ja. Also es ist jetzt nicht so... Also ich habe sehr viele Aufnahmen von Adam Yates sehr nah gesehen.
Ja, aber es ist... man munkelt ja, dass es da jetzt auch schon Spannungen gibt. In anderen Rennen, wo das Team auch eine fragwürdige Taktik fährt, hört man das andererseits wieder nicht. Ich glaube, die Fahrer werden alle sehr, sehr gut entlohnt in der Mannschaft. Ich glaube, das dämpft so ein bisschen die Spannungen, die da eigentlich offensichtlich entstehen müssten. Ich meine, es gab schon immer wieder ja, mal so angebliche Konflikte, ne? Man muss auch dann immer schauen, wer ist denn in der wer hat denn innerhalb der Mannschaft auch so persönlich Draht zu den anderen Fahrern oder nicht, ne? Also da hört man ja immer wieder die Gerüchte, dass da der ein oder andere nicht so beliebt ist in der Mannschaft oder andere vielleicht beliebter sind. Ja, jetzt hat man erstmal die Situation mit Del Toro, wie du sagst, der ist sehr, sehr jung, man weiß nicht genau, wie der über 3 Wochen fährt. Der ist auf jeden Fall ein richtiges Schlitzohr, der hat auch damals die Tour de l'Avenir eigentlich ja, sehr, sehr clever gewonnen, hat da eine Schwäche auch ausgenutzt von einem Fahrer in der Abfahrt, sehr viel Zeit auf den damals Führenden noch der Gesamtwertung machen können. Ja, der hat das auch direkt ausgenutzt. Ich weiß nicht, ob er da jetzt genau wusste, wer oder ob da ein Sturz war. Hat auf jeden Fall nach dieser Kurve bergab direkt beschleunigt, diese Gruppe eigentlich dann mitgebildet. Ja, fährt dann am Ende so sein Ding. Hinten fahren die Teamkollegen hinterher. Warum genau, weiß man nicht. Wahrscheinlich, um Roglic auch nicht wieder näher kommen zu lassen. Ne? Also ich glaube, da muss man auch dann sagen, ja, okay, wir haben jetzt vorne einen, wo wir nicht genau wissen, wie der performt. Dann lieber nehmen wir Zeit auf Roglic. So, ne? Also ich glaube, die sind gar nicht Del Toro hinterhergefahren, sondern eher vor Roglic weg.
Die smarte Entscheidung war. Ja, genau, das glaube ich auch.
Es gab ein Interview von Isaac Del Toro auf YouTube aus dem Zielbereich, ein offizielles. Ist eigentlich ganz spannend und mega sympathisch, finde ich. Weil der eigentlich so komplett auch ein bisschen überfordert mit der Situation wirkt. Also der sagt halt, er ist weggefahren. Am Anfang hat er nicht ganz gecheckt, dass Ayuso nicht dabei ist. Dann aber natürlich schon relativ schnell. Team hat aber auch gesagt dann, also er hätte dann erstmal seinen Mitfahrern gesagt, ich kann hier nicht fahren. Ich habe meinen Leader hinten. Dann hat ihm das Team aber auch relativ schnell signalisiert, dass er erstmal mitfahren soll, dass sie die Situation so aufrechterhalten sollen. Und dann hat ihm hinten raus das Team auf jeden Fall halt Freigabe gegeben für, wenn er sich gut fühlt, auf Sieg zu fahren. Und dann wird er natürlich gefragt, wie er das jetzt mit Gesamtwertung sieht, ob er sich vorstellen könnte, hier die Rundfahrt zu gewinnen oder was auch immer. Und er sagt halt einfach so, er sagt nicht, ja, hier, ich halte mich an Teamorder, dies, das oder irgendwas, sondern er sagt einfach ganz ehrlich, und dann, das hört man auch raus, dass es ehrlich ist, I don't know, I don't have a clue. So, ich weiß gar nicht, was, also ist jetzt, ich bin jetzt Erster, das ist aber voll eine lange Rundfahrt und eine riesen Rundfahrt und das war jetzt nicht so geplant, aber ich kann es dir nicht sagen.
Ja, so ganz nicht. Sagt er jetzt nicht, dass er jetzt nicht zum Leader wird.
Genau.
Das ist auch immer so ein bisschen.
Das ist auch eine perfekte Situation. Also ich meine, also ganz ehrlich, ne, du weißt, dass Ayuso so stärker im Zeitfahren ist. Das Zeitfahren ist morgen. So, da wird er Zeit gut machen. Aber du hast halt zwei Leute in der Position, wo du eigentlich bei beiden nicht so richtig weißt, was die nach 3 Wochen machen. Ayuso so ein bisschen, aber der Toro gar nicht. Das ist ja so gefährlich für alle anderen. Ist eigentlich perfekt, also das aufzugeben und zu sagen, man macht alles für Ayuso, wäre ja auch komplett fatal. Weil das ist ja so viel Zeitvorsprung jetzt mit einem modernen Radsport.
Also ich finde es schon ganz interessant, wie das Team das jetzt handelt. Ne? Also du hast jetzt natürlich Del Toro da vorne, der dann auch so eine Aussage erstmal trifft bei der Pressekonferenz, glaube ich, ein bisschen überfordert in der Situation, wo er erst sagt, ja, nee, ich glaube nicht, dass sich jetzt die ursprüngliche Rollenverteilung geändert hat und dann am Ende nachdem er ein paar Mal nachgefragt wurde, er dann sagt, ja, okay, ich weiß jetzt auch, muss man auch mal gucken, wie das dann so läuft. Wie gesagt, man hört jetzt nur so vom Rennen, dass es da schon irgendwie Diskussionen wohl gab, die andere Fahrer, sportliche Leiter mitbekommen haben, zwischen eben Fahrern und sportliche Leitung von UAE. Ich weiß nicht, ob man da intern so happy ist, aber man lässt das auch oft einfach so auf sich beruhen und lässt das Rennen entscheiden. So, man merkt dann wirklich, die lassen auch diese komplette Hierarchie offen innerhalb der Mannschaft und am Ende entscheidet dann das Rennen. Und genauso wie das jetzt zu der Führung von Del Toro führen kann, kann das natürlich auch dazu führen, dass irgendwie ein Yates wieder mehr Zeit gut macht oder dann Ayuso Stück für Stück zurückkommt und am Ende kann man im Radsport natürlich viel Taktik planen, aber am Ende muss das natürlich auch immer mit den Beinen umgesetzt werden. Und da ja, lassen dann tatsächlich die sportlichen Leiter, so hat man das Gefühl, bei UAE oft auch einfach die Beine entscheiden und sind da sehr zurückhaltend mit irgendwelchen Ansagen. Es sei denn, Tadej ist halt
ganz
da.
Ganz ehrlich, ne? So die zwei Dudes sind 21 und 22. Ajo.
Ja, so. Aber ganz ehrlich, ich finde das für uns sehr perfekt und ich meine, wie du gerade sagst, wenn sie mit Pogacar fahren, gibt es eigentlich nur eine Taktik und die ist auch offensichtlich und die macht es auch einfach, weil der fährt halt dann, wenn er kann. Der kann eigentlich immer. Und jetzt hast du halt so zwei Leute, wo du auch nicht so richtig weißt, was dabei rauskommt. Also du kannst Adam Yates einschätzen und weißt, was mit McNulty passiert, so nach drei Wochen, aber mit den anderen beiden weißt du es eigentlich nicht, das wissen auch die anderen nicht, du kannst halt erahnen. Und das finde ich eigentlich so mega geil, dass sie das halt wirklich so offen lassen und ja, keine Ahnung, mit vier Leuten in Top 10 und jetzt nach morgigen Zeitfahren wird McNulty auch nochmal nach vorne rutschen in der Gesamtwertung. Wie gesagt, der wird die Rundfahrt nicht gewinnen können, selbst wenn der Vorsprung jetzt hätte. Aber es ist halt schon für die eine krasse Ausgangssituation, weil du eigentlich, du kannst nicht so richtig viel falsch machen, wenn du nicht gerade in dem Moment, wo du eine Entscheidung treffen musst, sie halt nicht triffst. Ne? Also wenn du halt Schwächen merkst innerhalb des Teams, dann musst du, glaube ich, schon dann auch mal mit der Faust auf den Tisch hauen, aber das wird noch richtig spannend für uns auch zum Zuschauen.
Ja, ich meine, vielleicht fahren sie dann am Ende auch gegeneinander, ne?
Und
so, Ayuso hat zumindest schon mal bewiesen, dass er bei so einer Grand Tour aufs Podium fahren kann. War schon Dritter bei der Vuelta, war schon Vierter bei der Vuelta. Gewinnt auch direkt im ersten Amateur oder U23er den Baby Giro. Also da kann man, glaube ich, schon absehen, dass der es drauf hat über drei Wochen. Bei Del Toro eben noch nicht. Der ist noch ein bisschen jünger. Ja, also für uns natürlich sehr, sehr spannend und amüsant vielleicht auch. Aber ich finde es auch beeindruckend, wie dieses Team einfach solche internen Konflikte so scheinbar auf sich beruhen lässt und die sich dann irgendwie selbst auflösen. Aber ja, vielleicht knallt es dann auch doch irgendwann mal.
Aber da eine Frage an dich. Denkst du, es ist eine Taktik oder denkst du, es ist einfach, die wissen gar nicht, wie sie sowas handeln können, weil sie sowas eigentlich...
Ich glaube, das eine hat zum anderen geführt. Ich glaube, sie wissen einfach wirklich nicht, wie du das machen willst und irgendwie fahren sie das jetzt ja auch schon über einen längeren Zeitraum so. Ne? Ich glaube, die Fahrer wissen das auch irgendwo alle so ein bisschen. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass sich die ein oder anderen Fahrer da natürlich ganz normal besser oder weniger gut miteinander verstehen. Und so ein paar Rollen sind ja dann schon auch definiert. Natürlich hat vielleicht McNulty Freiheiten, mal auf einen Etappensieg zu gehen. Aber dass der jetzt in GC am Ende eine Rolle spielt, ist eigentlich, ja, war eigentlich schon klar.
Ja, klar.
Ich meine, Jay Vine hat jetzt auch schon sehr viel Zeit verloren. Der ist jetzt auch klar in der Helferrolle oder vielleicht dann trotzdem nochmal auf einer Etappe, auf Etappensieg unterwegs. Ja, aber natürlich ist es immer ein Luxusproblem bei denen. Ne? Also du kannst es ja auch jetzt, gerade in der Situation, wo jetzt ein Del Toro nochmal so viel Vorsprung hat, gar nicht anders machen, als erstmal so weiter zu fahren und zu schauen, was passiert. Ne? Also mal sehen. Und die Situation ist natürlich jetzt auch super komfortabel, weil du hast natürlich auch immer noch mindestens einen Ass im Ärmel. Falls mal was passiert, dann hast du noch einen Plan B und sogar einen Plan C mit Yates, der wahrscheinlich auch in den Bergen erst so richtig in Fahrt kommt und da vielleicht nochmal auch wieder Zeit gut machen kann.
Ja, bestätigt sich halt immer wieder, ne? Giro, beste Rundfahrt.
Ein kleiner Gruß von Felix Engelhardt vom Jayco-Team.
Hey Bastian, sorry, dass das so lange gedauert hat. War ein bisschen turbulent. Ja, erste Woche soweit halbwegs gut überstanden und ja, mit den zwei Stürzen ist halt wieder mal Casino in Neapel. Legendär, so wie man es von den Erzählungen auch schon kennt. Aber ja, mit dem Sieg von Plappi war mega. Also Stimmung ist richtig geil und gab jetzt auch mal wieder Gründe, ein bisschen Vino zu trinken und Burger zu essen. Von dem her ist die Welt jetzt eigentlich erstmal heile. Jetzt ein bisschen ruhen und dann wird es hoffentlich wieder gut.
Auf jeden Fall. Und kommen wir nochmal so auf das, was wir bis jetzt noch gar nicht besprochen haben und jetzt ein schöner Abschluss dieser Diskussion wird. Wout van fucking Aert gewinnt diese Etappe einfach und es haben im Besenwagen-Tippspiel 31 Leute bei dieser Etappe auf Wout van Aert getippt. Und nachdem mich Wismar so in die Scheiße geritten hat schon in diesem Tippspiel, hätte ich im Leben nicht gedacht, dass ein Mensch noch auf ihn setzt. Aber ja. er hat's umgesetzt. Ja. Ich habe es ihm gegönnt, ich habe mich gefreut. Also ich habe mich tatsächlich mehr für ihn gefreut, als ich mich für Del Toro gefreut hätte, glaube ich, wenn er gewonnen hätte. Auf dem englischen Kommentar, die letzten 15 Kilometer, sagt Sean Kelly, glaube ich, fünfmal, dass auch Wout van Aert weiß, dass Del Toro der jüngere und stärkere der beiden ist und dass er das fast hundertprozentig gleich gewinnt und Van Aert sich schon damit abfindet.
Ich glaube, es war Brian Smith, aber ja.
Ja, okay.
Also um ehrlich zu sein, wenn man vorher alles sich angeschaut hat, hätte ich jetzt nicht vermutet, dass Van Aert da mitfahren kann da hoch. Also das hätte ich wirklich nicht mehr gedacht. Was ich da aber auch krass finde ist, Alter, die fahren beide mit einem großen Blatt da hoch, ne? Das ist richtig steil. Also das ist so, wenn wir sagen würden, wir fahren da jetzt hin zusammen und fahren dann nur einmal schnell hoch, ohne vorher irgendwas gemacht zu haben, würden wir jetzt auch schon überlegen, ob das große Blatt die richtige Wahl ist. Aber die fahren da halt nach so einer Etappe am Ende Ende der ersten Woche einer Grand Tour da hoch. Auf jeden Fall, ich finde es irgendwie, ich bin ja auch manchmal so ein Van Aert Disser, aber ich habe mich da auch gefreut, weil es irgendwie so mit dem Stürzen und halt schon gut eins auf die Fresse bekommen übers Jahr, ist es irgendwie geil, das zu sehen und das, na klar, der gelutscht, ja, wie Andi wahrscheinlich auch gleich sagen wird, wo er es schon bei uns im Chat gesagt hat, aber das ist halt irgendwie auch Radsport und ich glaube, das ist irgendwie auch okay gewesen so, weil taktisch, da hat hinten halt Simon Yates in der Gruppe gehabt, so, und ist mir schon klar, dass der den nicht weiter wegfährt. Ich glaube, er hätte auch nicht großartig führen können, also der sah am Hinterrad schon echt nicht so glücklich aus. Aber ja, das war irgendwie geil und war auch gut für die Spannung, weil, Alter, die letzten Kurven, normalerweise bei Strade Bianche siehst du das halt so nicht so, die fahren da oben alle ins Ziel und kommen einzeln an. Und auch Ciccone, da hat der so viel riskiert in dieser letzten Rechtskurve zum Ziel hin, der war ja fast gestürzt.
Das war echt wie Fixed
Grid. Ja, genau. So. Und du dachtest, geil, die riskieren hier wirklich nochmal alles. Und ich fand's gut. Und ich glaube, die Radsportwelt hat sich auch für Wout gefreut, bis auf vielleicht einige Vereinzelte.
Ja.
Ciccone und Carapaz auch geil drauf übrigens.
Ja, ich muss, also ganz ehrlich, ist eine Rundfahrt, ne? Du kannst natürlich da die Karte spielen und sagen, mein Leader ist hinten vollkommen zurecht. Also wenn er da jetzt noch mit Del Toro gefahren wäre, wäre, glaube ich, auch echt nicht der richtige Move gewesen. Ich meine, der ist so zweimal vielleicht in einem Flachstück oder einer Abfahrt so mit durchgegangen, so durchgerollt. Ja, und musste die Karte letztendlich auch spielen, um darauf gegen Del Toro gewinnen zu können. Ich glaube, wären sie da wirklich 50-50 vorher gefahren, ist es dann ein bisschen zu steil für einen Fahrer, der fast 80 Kilo wiegt oder um die 80 Kilo. Ich weiß jetzt nicht genau, wie aktuell das Gewicht ist. Ich fand es einfach auch krass zu sehen, wie er sich jetzt auch nochmal in Form gefahren hat. Also man hat im Vorfeld vom Giro gehört, dass er unmittelbar davor nochmal so einen kleinen Infekt hatte. Das ist natürlich nicht optimal so für den Start von so einer Rundfahrt. Aber es zeigt halt, dass er ist natürlich einer der besten Fahrer der Welt, dass er sich dann schon noch davon während einer Rundfahrt erholen kann. Und wenn man sich die Positionierung für das erste Gravel-Stück angeguckt hat, mit was für einer Dynamik und was für einer Power er sich da positioniert hat, da dachte ich schon so, okay, der hat richtig Druck heute. War natürlich dann schon irgendwie überraschend. Ne? Es war ja jetzt wirklich kein flaches Finale, dass er da so gut mitfährt, aber ja, ich meine, war auch Cross-Weltmeister. Ich glaube, der fühlt sich einfach auf diesen Straßen ein bisschen besser, kann er wahrscheinlich ein bisschen, gerade so in den Abfahrten, sich mehr erholen als jetzt vielleicht Leute, die jetzt nicht so ein gutes Bike-Handling haben, die da einfach vorne sind, weil sie einen großen Motor haben und natürlich auch vorne sein müssen. Ne? Ich meine damit jetzt natürlich so GC-Fahrer wie Yates, die zwar immer wieder meckern über solche Etappen, aber dann am Ende trotzdem vorne sind. Aber ich glaube, die haben schon ein bisschen mehr Stress als ein Wout van Aert oder vielleicht auch ein Pidcock bei solchen Rennen. Und ja, am Ende muss man sagen, wer da nicht irgendwie sagt, das sei ihm gegönnt, der hat ja, glaube ich, wirklich kein Herz, ne? Das war, glaube ich, schon ein gutes Trostpflaster für ihn nach den vielen Rückschlägen, die er in den letzten Monaten hatte.
Und was ich dann auch so krass finde, ist, wenn du überlegst, vor 2 Jahren war das, glaube ich, noch, da haben die einfach alles dominiert, ne? So einfach die Grundfahrtenklassiker, bis auf dann die sehr relevanten Klassiker. Und die haben jetzt irgendwie ein paar Mal eins auf die Fresse bekommen. Und wie viel dann auf einmal dieser Sieg auch bedeutet. Also du hast ja auch die Betreuer gesehen, alter Schwede, der war ja auch völlig over the moon. Da hat ja dann die Frau von Van Aert war auch da und sein Sohn. Und wie der Betreuer auch dann die Frau umarmt hat, das war so richtig hässlich, also so richtig Freude. Und dann ja auch, gibt es ja auch Fotos von Van Aert auf dem Podium, wie er Champagner-Dusche macht und das Team dann halt steht. Was ja, ist ja nicht direkt danach, ne? Da vergehen ja auch eine gewisse Zeit. Und wie sie halt einfach alle gefreut haben und du merkst dann wieder auf einmal so ein Sieg für so ein Team, was ja echt in den letzten Jahren auch extrem viel gewonnen hat, dann nochmal so viel bedeutet. Also wie auch wahrscheinlich Spannung abfällt. Von daher, wie da halt auch mit am Samstag mit Ulissi, Astana, die Freude, da jetzt halt was anderes, ist schon cool zu sehen.
Mega. Das ist die 11. einstellige Platzierung von Wout van Aert dieses Jahr und der erste Sieg. Ja. Also alles, und das andere waren relativ hochklassige Rennen dann teilweise, so Flandern, Roubaix und so weiter.
Ja, also. Ja, ich glaube, da sieht man so ein bisschen, was das Team auch so intern für eine Atmosphäre hat. Ne? Man hatte immer so den Eindruck, ja, das ist schon sehr, sehr, sehr strukturiert, sehr nüchtern, sehr, emotionslos so. Aber ich glaube auch, dass Van Aert, also was ich mit Sicherheit auch kritisch gesehen habe, auch ein Leader in so einer Mannschaft ist, der sehr, sehr viel für seine Teamkollegen macht. Ne? Also alleine, dass er den Sieg bei Gent-Wevelgem vor, ich weiß nicht, 2 Jahren letztendlich an Christoph Laporte verschenkt, ist schon eine Riesengeste. Also was heißt Geste? Ne? Das ist schon krass, so ein großes Rennen deinem Teamkollegen zu überlassen als eigentlich Leader. Und ich glaube, deswegen freuen sich da auch so intern alle mit. Ne? Man hat es jetzt eigentlich auch bei den letzten Etappen gesehen. Er macht da auch die Arbeit für einen Olaf Koy. Er positioniert auch seine GC-Leader. Ist schon, glaube ich, ein ganz Hollywood-reifes Finale gewesen nach diesem Tag in der Toskana.
Ja, dann vielleicht noch so ein kleiner Ausblick. Ich bin vorhin auch mal so die Etappen durchgegangen, die uns jetzt da demnächst ins Haus stehen. Morgen geht's weiter mit einem Zeitfahren. Das ist ziemlich genau doppelt so lang wie das erste Zeitfahren, würde ich sagen, und hat auch jetzt keine große Schwierigkeit drin. Kann man Primoz die Daumen drücken, dass er seine Beine vom ersten Zeitfahren da wieder findet und schon mal ein bisschen Zeit gut machen kann. Und danach, ja, es geht, wie gesagt, Giro, leicht Giro untypisch, mit schweren, aber nicht super schweren Etappen, also keine großartigen Bergankünfte erstmal wieder weiter. Wenn es einen großen Berg gibt, ist der in der Mitte der Etappe, so wie am Mittwoch. Am Donnerstag sieht es nach Sprint aus. Zweite Etappenhälfte auf jeden Fall komplett flach. In der ersten Etappenhälfte keine große Schwierigkeit. Genauso Etappennummer, wir sind jetzt hier bei 13, da sind ein paar Zacken drin, aber es sind nur vierte Kategorien. Es ist aber am Schluss 700 Meter steil bergauf. Das wird mal wieder so eine Klassiker-Ankunft. Mal kann ich mal wieder auf Pidcock tippen und enttäuscht werden. Etappe 14, da geht's nach Slowenien, glaube ich, nach Nova Gorica. Das wäre die Primoz Roglic-Etappe, aber keine Bergankunft und auch vorher keine große Schwierigkeit. Also da zu gewinnen wird definitiv schwierig. Und dann haben wir, das müsste Samstag sein und, nee, Freitag. Warte, bis wann geht's? Ich hatte doch die erste richtig heftige Etappe.
Die ist dann
Etappe.
Schon wieder später, ne? Die ist dann Am 27.
Die ist am 27. Mai, das ist dann schon nach dem Ruhetag, ne? Genau. Nach dem Ruhetag kommt eigentlich dann die erste Etappe in der dritten Woche, ist die erste, wo es wirklich voll in die Fresse ist, fast 5000 Höhenmeter und 18 Kilometer Bergankunft. Aber jetzt die kommende Woche ist eigentlich, ja, GC-mäßig, müsste schon irgendwas ganz Besonderes passieren, dass da großartig was passiert.
Ja, sehe ich jetzt eigentlich auch nicht viel geschehen, so, ne? Man muss natürlich immer gucken, was die Teams so vorhaben, ob man dann an so einem erste Kategorieberg Mitte des Rennens irgendwas versucht. Ich meine, normalerweise deine direkten Konkurrenten bringst du dann nicht in Schwierigkeiten. Ich kann jetzt gar nicht sagen, durch welche Region sie da so genau unterwegs sind, wie da so Straßenverhältnisse sind. Das muss man natürlich dann mal sehen. Aber ich würde jetzt auch mit Auge aufs Watt Pyro vielleicht bis aufs Zeitfahren wieder fünfmal Mats Pedersen tippen. Aber naja. Mal sehen, vielleicht haben wir wieder eine gute Ausreißergruppe, die für ein bisschen Action sorgt. Und ich glaube auch so, ja, wie so Etappen, wo am Ende so ein bisschen Profil drin ist, aber jetzt auch nicht so, ja, Kategorie 2 oder sowas, ist auch spannend. Ne? Wir haben ja schon noch ein paar Fahrer dabei, denen sowas sehr gut liegt. Und ja, gerade so Tom Pidcock, ich glaube, der fühlt sich vielleicht so ein bisschen unter Zugzwang oder hat auch Bock. Ist, glaube ich, auch nicht schlecht drauf. Ja, mal sehen, vielleicht ist dann sowas auch mal spannender als eine offensichtliche Sprintetappe oder eben so eine richtige Bergetappe. Also als Zuschauer, glaube ich, kann man jetzt die zweite Woche auch genießen.
Es wird auf jeden Fall spannend im Wattbüro. Im Moment vierer Spitzengruppe, vier Leute, 28 Punkte an der Spitze. Diese Woche wird auf jeden Fall, wer da schlau tippt jetzt, glaube ich, da wird sich dann vielleicht auch mal ein Soloführender absetzen können. Aber krass, also wie gesagt, habe ich es vorhin schon gesagt, 31 Leute auf Wout van Aert getippt, ich kann es immer noch nicht glauben. Wir können das ja immer so ein bisschen statistisch einsehen. Wir werden das am Schluss dann mal aufarbeiten und ich würde sagen, dass wir so den Sieger, die Siegerin oder vielleicht die ersten hier, hätte ich auch gerne mal so ganz kurz mit in der Folge drin. Weil da schon echt Leute extrem gut getippt haben bis jetzt.
Okay. Gut. Wir hören uns am Donnerstag.
Bis
dahin. Ciao, ciao.
Bis dahin, ciao.